Mainz gehört, der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mainz gehört. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sprechen wir mit Fabian und Lennart. Fabian ist Autor, Videojournalist, Produzent und Multimedia-Redakteur. Und Lennart arbeitet als Webproducer und Reporter. Und dadurch sind die beiden natürlich unheimlich viel unterwegs und erleben so allerhand spannende Sachen. Und deswegen freuen wir uns heute über ein spannendes, interessantes Gespräch. Hallo, hallo ihr beiden.
Hallo.
Schön, dass ihr hier seid.
Sehr gerne.
Ja, sehr gerne. Ich bin auch vor allem überrascht, ne? 4 Berufsbezeichnungen, Fabian. Wo habt ihr denn diese Infos her?
Ja, das hat unsere Recherche im Internet ergeben.
Am schönsten ist Produzent, ne?
Ja, das kommt vielleicht noch von meiner eigenen Produktionsfirma. Weil wir da vor allem Filme produziert haben und das ist letztendlich ganz viel Produzententätigkeit und deshalb gibt es den Begriff vielleicht auch noch.
Ach so, du hast sogar eine eigene Produktionsfirma.
Ja.
Spannend. Eigentlich ist der SWR ja auch gegründet worden, ne? Also Fabian hatte
in Anlehnung an die von Lennart eingekauft worden.
Nee, ihr seid beide Reporter, wenn man es runterbricht. Für SWR Heimat wart ihr unterwegs, auch in Mainz.
Richtig,
genau. Und zwar bei der Elsa, in der Elsa Brandströmstraße. Ich glaube, jeder Mainzer hat schon mal da gestolpert, ja, über die.
Genau, die Brandströmstraße, wir auch.
Brandströmstraße. Nee, und deswegen haben wir euch auch eingeladen, weil wir das super spannend finden. Ihr wart da mit einem Camper eine Woche, habt da gecampt, ich glaube mit deinem Lennart, ne? War das
genau.
Der Albert?
Alfred war es, genau, ja. Wir waren 6 Tage vor Ort insgesamt. Eigentlich hatte das ja angefangen, wir wollten uns ursprünglich einmieten, hatten wirklich gedacht, dass wir irgendwo eine Wohnung finden können in der Elsa, in einem Hochhaus drin, von wo aus wir dann so als Kommandozentrale ausschwärmen können. Mhm. Das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt und dann nahte dieser avisierte Projektzeitraum und dann mussten wir irgendwann uns entscheiden und dann stand irgendwie der Camper zur Verfügung. Und dann haben wir gesagt, gut, wir kennen uns jetzt als Kollegen. Dann können wir es auch gleich auf die nächste Stufe heben, ne? Und dann halt einfach mal 6 Tage zusammen campen. War eine ganz lustige Erfahrung.
Allein das ist ja schon eine Herausforderung auf so engem Raum, ja, zu zweit, wenn man sich noch nicht so gut kennt. Oder auch wenn man sich gut kennt, kann das eine Herausforderung sein.
Aber ich finde es noch mehr spannender, dann vor so einem riesigen Wohnkomplex zu campen und da so seinen kleinen Camper zu haben. Aber was hat euch denn eigentlich dahin bewegt?
Ich weiß nicht, einfach das Interesse für diese große Hochhaussiedlung. Also, dass man einfach mal das Leben mitkriegt, wie lebt sich in so einem riesen Wohnkomplex, in so einem Wohnblock mit ja gefühlt allen Nationalitäten, die es wahrscheinlich gibt, mit ganz verschiedenen Menschen, mit ärmeren Menschen, mit reicheren Menschen, mit Konflikten, die es wohl auch in dem Viertel geben soll, die man halt viel gehört und gelesen hat, bei Recherche rausgefunden hat. Und dann wollten wir einfach selber mal erfahren oder rausfinden, wie ist es wirklich da? Und dann da halt auch wirklich leben, um wirklich das, ich sag jetzt mal, das Real Life mitzukriegen.
Wie fanden das die Bewohner der Elsa, dass ihr da die Reportage gedreht habt? Waren die dem Ganzen gegenüber offen und aufgeschlossen, oder?
Die meisten, ja.
Ja?
Also wir sind auf sehr viel Positives auf jeden Fall gestoßen. Mhm. Wir hatten viele, die echt offen mit uns reden wollten. Natürlich gibt es auch die nicht so viel Lust auf uns hatten und erstmal sehr skeptisch waren.
Die Hausverwaltung, ne?
Die fanden es gar nicht so toll.
Ich glaube, RTL hatte da mal gedreht oder irgendeine so szenische Produktion und da waren irgendwie tagelang die Aufzüge gesperrt.
Bei wie vielen Stockwerken? Über 20? Wisst ihr, wie viele Stockwerke das höchste?
Das höchste, was waren das? 20, 21, irgendwie sowas.
Also wahnsinnig hoch, ne?
Ja.
Da stand auch oben auf der Balustrade, stand high as fuck, ne?
Ja.
Ganz oben.
Zutreffend.
Genau.
Ja, genau. Man muss, glaube ich, auch dazu sagen, dass die Elsa das höchste Gebäude oder Wohnhaus in ganz Rheinland-Pfalz ist. Also mir war das vorher nicht bewusst. Ja,
höchster und größter Wohnkomplex in Rheinland-Pfalz.
Genau, das habe ich dank eurer Reportage erstmal auf den Schirm bekommen. Und 5000 Menschen sollen da circa wohnen und bis zu 60 verschiedene Nationen auch.
Genau.
Ja, und deswegen ist es natürlich auch, manchmal kann ich mir gut vorstellen, dass es da zu Reibereien kommt untereinander, aber habt ihr auch, oder beziehungsweise mich interessiert, was hattet ihr vorher für einen Eindruck von diesem Wohnkomplex und was hattet ihr dann danach? hat sich der revidiert oder bestätigt?
Naja, ich glaube, sowas verändert sich immer, ne, in der Recherche. Also man hat zwar, glaube ich, so eine vorgefertigte Meinung, oder wir wussten auch davor, dass es ein Brennpunkt mal gewesen ist, zumindest. Als wir da waren, haben wir schon gemerkt, dass sich das halt auch gewandelt hat. Ne? Und ich glaube, man geht dann immer mit einer anderen Meinung raus, als man reinkommt. Das ist auch einfach so. Das war auch gut, dass wir zu zweit da waren, um die Sachen dann immer wieder besprechen zu können, zu fragen, so Fabian, wie hast du es jetzt wahrgenommen oder umgekehrt. So hat sich das Bild auch gewandelt. Ne? Und ich glaube, wir haben irgendwie viele Menschen kennengelernt, die uns so ihre persönlichen Eindrücke geschildert haben, wie es sich da lebt. Von guten bis zu schlechten. Ne? Aber ja, ich glaube, das war auch die Quintessenz, man tut sich immer so ein bisschen schwer, oder wir haben uns auch schwer getan, dann wirklich zu sagen, so ist die Elsa, ne? Weil das ist ja immer noch, es verändert sich mit den Bewohnern, ne? Es verändert sich mit den Leuten, die nebenan wohnen, ne? Die Leute kennen sich vielleicht auch durch Projekte wie das Begegnungszentrum da hier, die den Stadtteil-Treff, mehr noch als vor 20, 30 Jahren. Aber es kann jederzeit wieder anders werden, ne?
Ihr habt viele Menschen getroffen, viele Geschichten gehört. Gab es denn da Geschichten, die euch ganz besonders in Erinnerung geblieben sind oder euch berührt haben besonders?
Das ist so eine schöne, allgemein zusammenfassende Geschichte für die ganze Woche. Ist irgendwie garantiert der Hausmeister, der Herr Los. Ne? Genau. Haben wir auch fast eine Woche dran gearbeitet letztendlich, um ihn noch sozusagen ein bisschen auch zu überzeugen, das Ganze mit uns zu machen. Und am Ende hat er es zum Glück gemacht. Und das hat nochmal so einen Rundumschlag um die Elsa gegeben am Ende, weil er seit, ich weiß nicht, was waren es, 25 Jahre, auf jeden Fall über 20 Jahre, ist er schon in der Elsa als Hausmeister tätig, erst als Bewohner alle zwei Jahre, dann als Hausmeister seitdem, und er kennt halt eigentlich alles und jeden und hat so alle Höhen und Tiefen eigentlich mitgemacht, und das war irgendwie ein sehr spannender und bewegender Eindruck nochmal, so wie er dann auch so gefühlt ein bisschen über sein eigenes Leben resümiert in dem ganzen Beitrag und gleichzeitig mit ihm dann auf dieses über 80 Meter hohe Dach zu klettern und einmal über ganz Mainz und Umgebung gucken zu können. Das ist natürlich ein sehr beeindruckendes Erlebnis dann jedes Mal, weil man dann an so einem Ort ist, wo man sonst nicht hinkommt.
Es empfiehlt sich übrigens auch, die Reportage immer noch mal nachzugucken. Das ist ja bei uns jetzt auch schon ein Jahr her. Deswegen, was so Zahlen und Fakten und so angeht, das haben wir damals dann frisch recherchiert. Also da einfach dann noch mal das Projekt irgendwie sich anschauen. Da sind die Zahlen dann drin, wie der Stand vom Jahr war. Ich glaube, so eine Insider-Geschichte, die können wir hier an der Stelle mal erzählen, war die SD-Karte, ne?
Die SD-Karte.
Es ist halt schon krass, ne, weil du halt, das Problem im Camper ist der fehlende Platz und dass du halt die Sachen nicht aufladen kannst, ne. Eigentlich war die Ursprungsidee, wir gehen in so ein Wohnen irgendwo, in einer Wohnung mit einer Steckdose, wo man halt die Kameraakkus und so auch wieder aufladen kann.
Couchsurfing wolltet ihr eigentlich machen, ne, oder?
Hat Fabian auch gemacht.
Das war eine Nacht, haben wir Couchsurfing mit eingebaut.
Okay,
genau,
okay.
Also die Ursprungsidee war, wir kriegen quasi von der Hausverwaltung wie eine leerstehende Wohnung für diese Woche zur Verfügung gestellt, können uns da quasi einmieten für eine Woche, haben dann da unsere Homebase, wo wir einfach unsere Ladestation haben, unser Computer hin kann, die Datensicherung laufen kann, alles ordentlich und gepflegt. Und im Camper ist natürlich ein bisschen
wilder. Aber so lief's ja nicht.
Wilder.
Ja.
So lief's eigentlich nicht. Deshalb sind wir im Camper gelandet, und Couchsurfen war so eine Zwischenoption zwischendurch mal, aber haben wir dann einfach zwischendurch auch noch genutzt und auch im Vorfeld genutzt, um so ein bisschen auch Rechercheansatz, gucken, an wen kommt man noch in dem Gebäudekomplex ran, den man vielleicht nicht direkt auf der Straße trifft, den man nicht online findet, bei irgendeinen Artikel wie den Stadtteiltreff, sondern einfach ganz normale Menschen, die aber auch offen sind, noch andere zu treffen und dann, worüber man wirklich in den Komplex eintauchen kann.
Wollen wir nochmal die Geschichte erzählen von der SD-Karte jetzt?
Stimmt, ja, ich habe dich unterbrochen.
Nee, ist ja kein Problem. Wir drehten halt also, ich glaube, wir waren so in der Mitte der Woche, ne? So Mittwoch, Donnerstag. Wir hatten schon Herrn Wambach getroffen. Es ist ein sehr schönes Videoporträt über Horst Wambach, der so der Elsa-Schriftsteller ist, also der halt ein Buch geschrieben hat, ne? Und über Patogi und einen alten Mann und so, der halt irgendwann dann begreift, dass er halt rausgehen muss aus dem Hochhaus und irgendwie Leute trifft und treffen muss, um irgendwie nicht zu vereinsamen. Und wir hatten also dieses schöne Gespräch mit ihm im Kasten, und wir mussten dann immer zur Datensicherung und um die Akkus wieder aufzuladen, wieder zurück zum SWR. Und irgendwann suchten wir, also wir waren dann zurück beim SWR, das war aber auch so eine unglaublich lange Nacht, ne? Da haben wir irgendwie morgens einen Zeitraffer gedreht von diesem Berg da runter, wir sind also, haben unglaublich kurz geschlafen, waren richtig durch, also die Augen hatten wirklich, waren geschreddert, ne? Wenn du dich so anguckst und denkst so, also irgendwie haben wir entweder jetzt Schnaps getrunken oder keine Ahnung, bist total high, ne? Und weißt irgendwie gar nicht, was jetzt passiert. Und das war also so ein Tag, wo einfach alles drunter und drüber ging, und auf einmal finden wir diese SD-Karte nicht mehr, ne? Und wir haben wirklich den ganzen Camper auf dem Kopf gestellt. Und
ja,
nach
fünfmal hat's einmal.
Horror.
Ja. Also wirklich, ja, oft, ne? Ich meine, erinnerst du dich noch? Also vor allem, man geht ja so durch Phasen des Misstrauens eigentlich durch, ne? So muss man eigentlich irgendwie sagen.
Irgendwann glaubt keiner mehr dem anderen, wer hat diese Karte zuletzt in der Hand gehabt und wo oh war sie?
Naja, warte mal, ich muss wirklich die Phase des Misstrauens ist ja schon lustig, ne? Du bist im Camper, dann denkst du so, wo ist die Scheiße, ist die Karte? Ne? Das kann wirklich nicht wahr sein, das Gespräch, ne? Dann sagst du, okay, wir müssen jetzt einfach alles mal systematisch durchräumen, ne? Du fängst also an, den kompletten Camper auszuräumen. Das haben wir einmal gemacht, zweimal gemacht. Hatten ja dann irgendwie unzählige SD-Karten, die alle kontrolliert, ne? Dann fängt irgendwann so dieser, der Moment des Misstrauens an, so sag mal, hast du vielleicht die SD-Karte überschrieben? Nein, gut, dann suchen wir nochmal im Camper und gucken halt nochmal. Und irgendwann war dann so die Resignation, dass wir gesagt haben, ey, das ist jetzt einfach so, ne? Ich hatte dann sogar bei Horst Wambach nochmal an der Tür geklingelt, um mit ihm ein neues Gespräch zu vereinbaren. Das war wirklich schon der Moment, wo ich dachte, jetzt ist alles gescheitert und jetzt müssen wir das halt nochmal machen. Und
der war zum Glück nicht da.
Der war zum Glück nicht da und arbeiten. Und dann waren wir am Freitag, ne? War das, dass wir in Sender zurückgefahren sind? Und dann lag wirklich die SD-Karte auf dem Tisch, ne? Und wir hatten an diesem Tag, wo wir so verstrahlt waren, haben wir die SD-Karte so neben den Tisch gefallen oder so. Und die Putzfrau hat die wohl gefunden, auf den Tisch raufgelegt. Und wir hatten 2 Tage sind wir wirklich in dem Glauben durch die Elsa getigert, wir haben die SD-Karte irgendwo verloren oder die Sachen gelöscht oder so. Und auf einmal lag sie da. Und das war wirklich ein Moment, wo wir dachten, ey, unglaublich, ne?
Das war auf jeden Fall ein bewegender Moment.
Ja. danke Putzfrau, ne, dass sie einfach hingelegt hat und auch keiner dann wieder entfernt hat. Das sind dann die Storys, die man nicht bei der Reportage sieht.
Nee, ja, warum haben wir daraus eigentlich nichts gemacht, ne?
Making-of.
Ja, wir haben auch viel Making-of-Material natürlich, aber letztendlich ist die Reportage so geworden, wie sie geworden ist. Wir sind nah an den Leuten geblieben, nah an dem Ort geblieben und haben uns ein bisschen rausgenommen aus dem Ganzen. Klar haben wir unsere, sagen wir mal, Haltung oder unser Gefühl auch natürlich für den Ort mit einfließen lassen und was wir ein bisschen auch erlebt haben, aber wollten vor allem, dass die Menschen vor Ort selber erzählen können, wer sie sind, was sie machen, was die Elsa ausmacht, wie sie sich vielleicht auch verändert hat und dann, dass sich jeder darüber quasi auch seine eigene Meinung einfach bilden kann und nicht wir unsere vorgefertigte mit reingeben, weil wir waren ja auch mit einer anderen, sind wir reingegangen, als mit der wir rausgegangen sind und das ist eigentlich auch das, was wir hoffen, was die Reportage macht.
Hat es generell was mit euch gemacht in Bezug auf Offenheit, Toleranz? Verändert man sich nach einer Woche Elsa und vielen Gesprächen mit den Bewohnern?
Wir haben uns auf jeden Fall besser kennengelernt.
Das denke ich mir.
Das, klar verändert man sich auch dadurch. Man lernt diesen Komplex halt kennen. Also man checkt plötzlich, man ist in einer, lebt dann plötzlich eine Woche in einer Welt, wo ganz viele Welten sind und ganz verschiedene Eindrücke und Lebenslagen, Lebenssituationen und eigentlich wird man nicht nur in der Elsa, mit jeder Reportage, mit jedem Menschen, den man trifft, über jeden Beitrag, den man macht, verändert man sich selbst und sein Leben so ein bisschen, weil man immer neue Eindrücke kriegt und entweder festigen die eigene Meinung oder sie verändern sie und brechen wieder ganz neue Sachen auf und öffnen neue Gedankenhorizonte. Also auf jeden Fall hat die Elsa was gemacht.
Ich komme nochmal auf meine eine Frage zurück. Was war denn eure Meinung im Vorfeld? Hattet ihr Respekt und habt gedacht, oh Gott, wo landen wir jetzt hier und müssen wir uns irgendwie schützen? Oder ja, was war denn die Meinung?
Na, Brennpunkt war schon, ne? Also, dass wir gesagt haben, das wird auf jeden Fall irgendwie eine spannende Woche, weil wir definitiv Leute treffen werden, die irgendwie sozial am Rand stehen. Ja, und das ist halt schon auch ein Ort, der irgendwie polarisiert, ne? Also der halt einfach durch die Masse an Leuten da irgendwas auch mit der Umgebung macht, ne? Also es ist ja eigentlich, ist ja eine Stadt in der Stadt oder es ist ein Dorf im Stadtteil, ne? Das ist die Elsa einfach, so eine Masse an Leuten, da gibt's Probleme, da gibt's irgendwie Reibereien und das war schon so, glaube ich, die Ausgangsthese, ne? Ist die Elsa noch ein Brennpunkt, wie sie es früher mal war?
Genau, dass man halt wirklich, was man liest online, ist natürlich auch viel dann irgendwelche Drogendelikte oder irgendwelche anderen Sachen und dann
Suizide.
Suizid ganz viel.
Ja. Ich glaube, dafür steht auch die Elsa so im Allgemeinverständnis bei dem allgemeinen Mainzer.
Das hat sich halt auch geändert. Also da haben auch die letztendlich auch Hausverwaltung und Hausmeister und Bewohner haben natürlich auch im Haus dafür gesorgt, dass dann jemand gar nicht mehr so gut da hochkommt.
Ich glaube, nach eurer Reportage letztes Jahr gab es ja, glaube ich, aber nochmal einen Vorfall mit einem Vater und einem Kleinkind. Also hin und wieder, klar, man kann es nicht ganz vermeiden, aber allgemein ist es weniger geworden. Es ist freundlicher, wenn man das so sagen kann.
Familienfreundlicher auf jeden Fall insgesamt, die Elsa. Also was wir da ja auch, klar sind da nicht alle Sachen wegzudenken. Den Stadtteiltreff gibt es immer noch, die arbeiten immer noch täglich mit den Bewohnern vor Ort. Aber ich glaube, die Colette Smeraldi heißt sie, die Leiterin vom Stadtteiltreff, hat das eigentlich sehr schön zusammengefasst. Es ist quasi, sie sagen immer, es wäre nie ein Brennpunkt gewesen, es wäre vielleicht fast einer geworden und sie sind damals gekommen, um zu verhindern, dass es einer wird.
Okay.
Und arbeiten nach 20 Jahren quasi immer noch weiter daran, dass es halt ein sehr lebenswertes Stadtviertel ist. Mhm. Und ich weiß nicht, was wir kennengelernt haben, wir haben auch viele Familien oder junge Mütter mit Kindern draußen dann da getroffen und die sehr offen mit einem sprechen und sehr auch zurück in die Elsa gekommen sind, obwohl sie eine Zeit lang weg waren und wieder Lust hatten, da ihr Leben zu leben.
Habt ihr aber tatsächlich vielleicht Situationen erlebt, wo es doch ein bisschen brenzlig wurde, sag ich mal, wo ihr euch unwohl gefühlt habt?
Na, auf jeden Fall in der Nacht, ne? Also richtig jetzt, dass es gekracht hat oder so, das war nicht, ne? Aber schon in der Nacht, wo man dachte, okay, jetzt kann es auch eskalieren, ne? Also wenn wir so einmal durch.
Man kann halt nachts rumlaufen, dann trifft man halt schon öfter, man trifft überall auch in Mainz natürlich betrunkene Menschen in der Stadt, das gab es da auch, aber dann gab es da auch ein, zwei Begegnungen, die halt ein bisschen, die dann nicht so aufgeschlossen uns gegenüber waren oder halt erstmal ihre eigene Nummer durchziehen wollten vor der Kamera oder irgendwas. Ja, dann auch ausgepackt haben, wie blöd gesagt, scheiße, sie alles finden und das kommt dann auch vor.
Ja, so eine Messerattacke oder so, ne? Oder gab's nicht. Sowas gab es jetzt
gab's nicht. Gab es nicht. Gut. Aber konntet ihr ruhig schlafen im Camper, unabhängig jetzt, dass es ein Camper war?
Ja gut, ich ja sowieso, weil ich ja zu der Zeit schon dran gewöhnt war. Wie ging es denn dir? Du hattest das war ein bisschen ungewohnt, ne? Am Anfang? Im Camper zu schlafen?
Genau, sagen wir, die ersten zwei Nächte waren ungewohnt, da im Camper zu schlafen, so wie das immer ist an neuen Orten. Das ist natürlich super laut, die Autos fahren die ganze Nacht dran vorbei. Man hört alles irgendwie, dann schläft man die ersten zwei Nächte nicht so gut. Aber sonst, also wenn es jetzt darum geht, so mit einem guten Gefühl einzuschlafen, wenn man sich jetzt sicher fühlt, auf jeden Fall. Also das war gar nicht die Frage eigentlich. Also das war einfach, man schläft da und alles ist gut. Und die Leute haben irgendwann, glaube ich, gewusst, da sind welche, die fahren hier rum. Und
da sind die SWR-Nasen.
Genau. Die einzigen, die ein bisschen skeptisch waren, war, sagen wir mal, ich nenne es mal die Elsa-Jugend, die dann für Zivilpolizisten gehalten haben.
Ach so,
oh
wow.
Und wir ihnen dann erstmal klar gemacht haben, was es heißt, also was unser Beruf ist und was man als Journalist macht vor Ort. Was das auch bedeutet, wenn sie mit uns reden und dass Informationen dann auch bei uns bleiben. Und haben da halt versucht, so ein bisschen in die Schiene einzusteigen, auch vielleicht über die in eine Szene zu kommen, die man jetzt nicht direkt öffentlich trifft. So. Und, genau, das ist natürlich schwieriger, sich dann da reinzuarbeiten.
Ja. Hat auch nicht ganz so geklappt, oder? Offenbar. Weil in der Reportage selbst in den 7 Minuten war jetzt weniger davon zu sehen.
Von was jetzt?
Von genau? so Jugendliche, halbstarke, die Szene so.
Naja, brenzliche Situationen auf jeden Fall weniger. Ne? Aber wir hatten schon einige getroffen. Ne? Wir haben ja auch immer wieder so beim Döner oder da in dieser Landpassage und so hatten wir immer wieder auch eigentlich oft da gesessen. Ne? Und irgendwie, wir haben von Kids bis Alten haben wir eigentlich alles.
Ne? Sind ja alles dabei. Gehabt, also in dem 7-minütigen Film sind die nicht drin.
Ja.
Aber es gibt ja online auf der swr.de/Elsa-Seite. Gibt es ja eine komplette, quasi, gibt es ja die ganze Reportage als Text mit Foto noch und den Einzelbeiträgen eingebunden. Ja. Und da sind auf jeden Fall die Jugendlichen, die wir getroffen haben, auch drin vor der Dönerbude und sowas und ihre Perspektive. Und genau, also da wird es dann halt textlich auserzählt.
Was war denn für euch die Geschichte, die ihr oder die euch mitgenommen hat? Also gab es irgendwas, wo ihr dachtet, so das fand ich stark, das hat mich berührt oder da?
Also ich fand bemerkenswert, also ich fand ziemlich cool den Autor, dass er da auch, ich glaube, ich vermute mal auch zum Teil autobiografisch ein bisschen was niedergeschrieben hat,
absolut,
eventuell.
Ja.
Ja, das fand ich ganz spannend und dass halt auch überhaupt so Menschen da leben, auch wenn es blöd ist. Aber so im ersten Moment denkt man ja, leben Menschen, die vielleicht nicht das größte Einkommen haben und sich vielleicht einfach nichts Besseres, im Anführungszeichen, sich leisten können und dann da quasi festsitzen, weil wirklich ein Land ist es ja nicht, unbedingt da zu wohnen, weil es halt ja doch irgendwo auch ein Brennpunkt ist oder mehr Potenzial hat, ein Brennpunkt zu sein, als jetzt woanders in Mainz oder gerade in Gonsenheim, weil da gibt es ja, das ist ja ein krasser Kontrast zu den Villen, die es in Gonsenheim gibt und dann gibt es ja dieses mega Hochhaus oder Hochhäuser, finde ich das schon bemerkenswert und dann ist mir noch die, ich glaube, Philippinerin,
Nailin,
genau, im Gedächtnis geblieben, dass sie auch schon da 5 Jahre wohnt.
Ja, genau.
Ja, und sich dabei trotzdem total wohlfühlt.
Ja, ich finde es auch toll, dass es diesen Treff gibt.
Ne? Genau,
dass es da Menschen gibt, die sich da engagieren und wie du vorhin so schön gesagt hast, etwas dafür tun, dass dieses Viertel eben nicht zum absoluten Brennpunkt wird. Ja?
Obwohl das ja interessant ist, ne, was du ansprichst. Also das ist so, das sind alles so Außenbeobachtungen, ne? Also, dass man da nicht gerne wohnen würde, dass es nicht so schön sei und so, ne? Also vom Gefühl her, das war auch was, was sich verändert hat, ne? Weil eigentlich ist es eine schöne Wohnlage. Du hast irgendwie, wenn du oben bei diesem High-as-Fuck-Balkon bist, hast du halt einen super geilen Ausblick, ne? Du hast irgendwie eine total interessante Perspektive, ne, auf die anderen Leute. Es hat fast schon wieder auch so eine voyeuristische Note, ne? Also ich meine, es ist für uns also so als, sag ich mal, Optikmenschen, ne, die irgendwie nach Bildern und so schauen, war die Elsa natürlich total faszinierend, weißt du, weil du halt einfach immer geile Farben hast. Es ist irgendwie auch ein total ästhetisches Gebäude, ne, was man jetzt aus der Entfernung gar nicht so sieht, ne. Aber wir hatten ja ganz oft den Moment, dass wir irgendwie, oder ich fand auch bei Karim und bei auch beim Hausmeister kam es raus, dass dieses Haus an sich, ne, also das große Haus, einfach das hat eine unglaubliche schöne Details, ne, die einfach Spaß machen. Also wenn man die mit dem Foto einfängt, dann kann man eigentlich nur dem Architekten beglückwünschen, ne. Jetzt nicht unbedingt so zum großen Gesamtwurf so, aber zu kleinen schönen Ideen, die man entdeckt, wenn man ein bisschen genauer sich das Haus anguckt, ne.
Ja, allein wenn man auf den, also wenn irgendwo auf dem Balkon steht und du kannst halt in die anderen 150 Balkone alle drauf gucken, siehst halt immer diese ganz kleinen verschiedenen Welten. Das ist, glaube ich, das, was Lennart so ein bisschen mit dem Voyeuristischen auch so meinte. Du kannst halt wirklich so in jede kleine Einzelwelt so ein bisschen reingucken und alle gucken sich so gegenseitig beim Leben zu. Und das ist irgendwie ganz, das hat eine ganz große Faszination. Und das kann man halt bildlich auch super, super schön einfangen. Und das ist wie Nailin zum Beispiel, die dann, 7. Stock wohnt sie, glaube ich. Also ab dem 7. Stock hat man halt auch diesen Ausblick in die Ferne, guckt auf die anderen Hochhäuser, kann in die Ferne bis zur Schiersteiner Brücke rüber gucken, je nachdem, auf welcher Seite man wohnt. Und das ist halt einfach, ist auch nachts unglaublich schön zum Fotografieren oder Filmen.
Ja, dann ist dann der Wildpark nebenan, ne, mit dem ganzen Grün. Also ich meine auch die Buja Schala, da die Flüchtlingsgeschichte, die wir gemacht haben, die haben ja auch, also die haben so Hochparterre gewohnt, ne, direkt nebenan. Eigentlich total malerisch, ne? Also es ist jetzt irgendwie eine schöne Wohnlage. Gut, ich meine, wenn du das erste Mal hinkommst, denkst du auch, ja, guckst jetzt auf so ein Hochhaus von seiner Wohnung, aber bist eigentlich mitten im Grün, ne? Bist mitten in Mainz und hast irgendwie dann doch deine Ruhe, ne? Das war schon schön.
Ich finde es total schön, mit welchen Augen ihr die Elsa betrachtet. Bei allem, was ihr erlebt habt, was waren denn so, was hat euch am meisten Spaß gemacht oder was waren die Highlights?
Eins auf jeden Fall, die Nacht Couchsurfen. Das war letztendlich ja bei Nalin. Das war letztendlich auch
Weil du endlich aus dem Camper raus warst.
Endlich aus dem Camper raus war, ja, genau. Ich hatte eine Nacht Abstand. Nee, das war auf jeden Fall ein beeindruckender Moment, in diesem Hochhaus in der Nacht zu schlafen. Und du hast dann halt, du denkst dann, da ist es dann, hast mal eine ruhige Nacht. Und letztendlich war die genauso wenig ruhig.
Warum?
Draußen im Camper hörst du die Autos vorbeirasen und jeden, der vorbeitrippelt mit seinem Hund beim Gassi gehen noch nachts um zwei. Und in der Elsa selber, du wohnst da drin und du hörst trotzdem alles von allen Wohnungen nachts. Du hörst, es gibt in dem Gebäude extra Bohrzeiten, die ganz strikt eingehalten werden müssen, weil wenn du am einen Ende des Gebäudes bohrst, hörst du es auch am anderen Ende, im 17. Bohrzeiten. Stock noch. Und da sind die ganz arg strikt. Und das ist, nachts hörst du wirklich alles. Du hörst von der Wohnung drunter, drüber, nebenan die Schritte, wenn jemand noch den Kühlschrank aufmacht. Wenn irgendwo eine Klospülung 15 Räume weiter irgendwo geht, hörst du das noch irgendwie dann durch die Wände fließen sozusagen. Und das ist irgendwie auch man ist irgendwie, das haben wir auch, das war dieses Gefühl vielleicht auch vom Wambach, so dieses, man ist da drin, man kann da drin alleine sein, man hat aber das Gefühl, man ist nicht alleine, weil man immer in dieser Blase von Menschen ist, aber trotzdem hat es eine gewisse Form von Einsamkeit. Es ist so eine ganz spannende Mischung aus, man ist nie alleine, aber man ist trotzdem alleine in seinem kleinen...
Gemeinsam einsam,
genau,
sozusagen.
Ja. Ja.
Weil du hattest auch eben den Begriff Dorf gesagt, der kam ja auch in der Reportage drin vor, aber wurde auch eher verneint, weil man kennt sich ja doch nicht so wirklich. Also es ist doch recht anonym und ein Dorf ist ja doch, ja, da kennt jeder zwar jeden und aber auch grüßt auch jeden und da ist es aber, das differenziert sich da dann nochmal.
Ja, aber obwohl ist halt die Frage, was für ein Dorf, ne? An was für ein Dorf denken wir jetzt? Also ich kenne auch Dörfer, ne? Da grüßt man sich auch nicht, ne?
Also,
gibt's ja auch, ne? Es ist halt jetzt nur größenmäßig passt es halt schon, ne, weil das irgendwie so ganz gut den Vergleich mal zieht, ne, was, also wie man das auch betrachten kann, ne, das Hochhaus, aber es ist halt wie überall, ne? Es hängt ja wirklich davon ab, wie, was für eine Person bist du, ne? Gehst du raus, sagst du auch Hallo, ne? Sagst du, ich habe das in da, wo ich wohne, ne? In Berlin ist es genauso. Da bin ich irgendwann eingezogen und dachte so, also natürlich sage ich Leuten guten Tag, ja, oder Hallo oder so, ne? Wenn wir durch dieselbe Haustür gehen oder uns im Flur begegnen oder so. Und dann teilweise haben mich die Leute total erschrocken angeguckt, ne, als ob ich jetzt irgendwie einen Angriff oder so auf die vorhabe, weil ich dann Hallo gesagt habe, ne, oder irgendwie noch einen Satz mehr, ne, dann schon direkt weitergerannt. Und dann merke ich auch immer wieder, ne, oder in solchen Situationen, es liegt ja wirklich stark an dir, wie du dich einbringst, ob du auch auf deine Mitmenschen zugehst, weißt du, ob man dann auch sagt, keine Ahnung, ne, wir kennen uns jetzt nicht, aber wir könnten uns ja vielleicht mal kennenlernen, ne, oder vielleicht mal eine Sekunde länger im Aufzug stehen. Aber man muss natürlich diesen ersten Moment mal überwinden, ne? Also auch im Aufzug, ne? Du stehst, es ist ja Aufzug, ist ja sowieso der asozialste Moment eigentlich. Ne? Du stehst irgendwie nebeneinander, ne? Keiner will da sein, alle fahren und dann der Elsa halt auch viele Stockwerke hoch, ne? Und du weißt gar nicht mehr, wo du hingucken sollst, ne? Ob noch an die Decke oder sonst wohin und die Leute stehen neben dir. Ne? Das wäre halt eigentlich easy, dann mal zu sagen, so, ja, wo seid ihr denn? Welches Stockwerk? Da haben wir natürlich den Vorteil gehabt in der Elsa, ne, dass wir halt immer eine Ausrede haben, die Leute dann gleich voll zu quatschen, ne? Weil dann ist halt, die Kamera wird gesehen. Ich glaube auch bei der Vorrecherche war es ja auch so, ne, wo wir hochgefahren sind. Die Kids, die mit uns im Aufzug waren, haben die Kamera gesehen, dann haben die irgendeinen Beutel dabei gehabt und dann fragt man ja, wo geht ihr mit dem Beutel hin? Ja, sie bringen Winterklamotten oder so, irgendwo in den Keller oder irgendwie sowas haben sie gemacht. Und dann kommst du halt ins Gespräch. Mhm. Ne? Aber ganz ehrlich, das kannst du ja auch so produzieren, ohne eine Kamera dabei zu haben und jetzt einen offiziellen Auftrag. Ne? Man kann ja auch einfach fragen, wie es ist und dann lernst du die Leute um dich herum kennen. Und ich meine, das ist eigentlich auch eine schöne Erkenntnis gewesen, ne? Dass es eigentlich viele Leute gibt, die schon in die gleiche Richtung denken und oftmals scheitert es nur daran, dass dann halt die Tür nicht aufgemacht wird, ne? Oder der Mund nicht aufgemacht wird, obwohl man eigentlich nebeneinander fährt und es wäre so einfach, ne? Weil beide denselben Gedanken haben. Ne?
Ja. Man kennt das ja auch von sich selber, wenn man irgendwo, ich weiß nicht, in Mainz sitzt, bei mir im Haus, ich kenne auch nicht alle WGs in dem Haus oder alle Leute, klar, man sagt, man grüßt sich und so, aber ja, ich habe auch schon ein paar Mal gefragt, warum klingelt man unten bei der WG nicht einfach mal und sagt, hallo, wollen wir ein Bier zusammen trinken heute Abend so oder kommt zu uns hoch und das ist immer... Ja, da fragt man sich das ja auch schon und dann kann man immer noch nachvollziehen, warum das in so einem, egal ob da jetzt 100 Leute in dem Haus wohnen, 10 oder 5000 in so einem Komplex, dann letztendlich läuft das Gleiche raus.
Obwohl das ja auch schön ist, ne? Ich meine, das ist ja so ein bisschen auch die Grundidee, um jetzt nochmal auf SWR Heimat zu sprechen, die auch die Heimat verfolgt, ne? Und die auch die Geschichten darf, es geht ja um die Geschichte im Normalen, im Alltäglichen, nebenan. Das ist halt super, dass man da auch dass wir auch ein Format hatten, wo wir uns vollkommen austoben konnten, ne? Wo auch unser Chef da, muss man wirklich sagen, meinte, macht einfach, ne? Und uns dann da hingeschickt hat. Wir haben echt einen Berg an Überstunden und dann irgendwie mehr Zeiten da produziert. Aber es war trotzdem okay, ne? Und man lässt solche Sachen dann geschehen, die passieren irgendwie organisch, ne? Und wir haben die Möglichkeit gehabt, das einfach mal auszuprobieren, ne? Und was dann rauskam, das muss jeder für sich selber beurteilen, wie er das findet oder wie er dazu steht. Aber das auch machen zu können und die Geschichten auch im Normalen, im Gewöhnlichen finden zu können, das ist schon auch dankbar, ne? In Zeiten, wo es immer nur um Schlagzeile oder irgendwie ein Aufregerthema geht, ne? Ja. Aber muss es ja eigentlich gar nicht, ne? Jeder hat eine Geschichte zu erzählen.
Das Wunderschöne bei Heimat eigentlich, dass wir in diese jede Einzelperson quasi erstmal nach vorne spielen können, egal jetzt erstmal wie groß oder klein die Schlagzeile ist und dass es um das Einzelleben von den Leuten geht und da halt dann die Chance, dieses Leben in so einer Gesamtreportage oder dann auch multimedial aufspielen zu können, von allen Social Media Plattformen bis Website und ja, das ist einfach, kann man nicht immer.
Ja, den Eindruck hatte ich auch, so erfrischend beruhigend, so war auch die Reportage, also weil man hat ja, wie gesagt, man hat so ein Bild im Kopf, wo man, eigentlich sind es ja nur Erfahrungen, die man gehört hat von anderen, von Dritten oder so, deswegen hat man so ein Bild im Kopf, oh, Elsa und da will keiner hin, aber dann so, das sind auch nur Menschen und die sind gar nicht so verschieden und die kommen alle klar miteinander, so wenn es wirklich so krass wäre, dann würde man ja tagtäglich irgendeine Meldung von der Polizei erhalten, aber das tut man ja gar nicht.
Und somit ist so eine Reportage ein echt wundervoller Beitrag, um eben mehr Toleranz zu fördern und auch um Vorurteile abzubauen.
Ja.
Das ist ja ein bisschen auch das Gesamte, was mit Heimatstücken auch so ein bisschen natürlich passieren soll, dass man einfach jedem Menschen die Chance gibt, quasi, dass er seine Stimme so ein bisschen kriegt, dass man die Porträts über die verschiedenen Menschen machen kann, dass man die verschiedenen Lebenswelten zeigen kann und damit halt anderen die Möglichkeit gibt, Zugang zu diesen Lebenswelten zu kriegen und damit letztendlich natürlich dass jeder sich selbst die Meinung bilden kann und dass man eine Toleranz schafft für alle Seiten des Lebens, egal in welchen Tiefpunkten oder Höhepunkten des Lebens.
Jetzt mal ganz blöd gefragt, wie habt ihr das gemacht? Seid ihr bei der Vorrecherche in die Häuser? Habt ihr einfach mal geklingelt oder wie funktioniert das?
Ganz unterschiedlich. Also klar, man fährt einfach hin, man quatscht, wie die Bosais zum Beispiel, die jetzt dieses Jahr erst mit rausgegangen sind als Beitrag. Das Pärchen, die den kleinen Blumenladen in der Elsa in einem Reihenhaus haben, unterhalb der Hochhäuser, die haben wir einfach quasi im Vorbeigehen auf der Straße, oder du hattest die, glaube ich, dann direkt einfach im Vorbeigehen auf der Straße angequatscht. Ja, jemanden, die Vinalin versucht vorher auf Couchsurfing anzuschreiben. Da hatte sie dann damals nicht reagiert erst, weil sie auch nicht so oft da online ist. Aber dann haben wir sie zufälligerweise unten, ich glaube, vor dem Gebäude einfach getroffen, beim Reingehen gerade. Und sind noch
irgendwie bei Wambach gesucht haben. Oder
genau, du hast sie sogar angequatscht und dann, ich war gerade noch was am Camper am Holen, weil wir was vergessen hatten. Und dann kam ich zurück und dann so, ich kenne das Gesicht doch irgendwo her. Und dann so, ich habe dir auf Couchsurfing geschrieben. Und dann guckt sie rein und so, ja, cool. Und dann
war echt ein lustiger Moment.
Und dann hatten wir zwei Tage später quasi die Verabredung mit ihr abends. Und genau, und das andere ist, man klingelt einfach mal irgendwo, man spricht jemanden Interessanten auf der Straße an. Klar, Stadtteiltreff ist eine offizielle Adresse in dem Sinne, da ruft man dann vorher an. Genauso wie die Hausverwaltung, also so ganz verschiedene Recherchewege eigentlich. Also von ganz nah dran bis halt schriftlich.
Mhm. Und wer jetzt die Reportage noch nicht gesehen hat, man kann es sehen, wir sagen es vielleicht nochmal oder verlinken es auch einfach in den Shownotes unten. Bei SWR Heimat am besten in der Suchmaschine eingeben, Elsa, dann kommt man eigentlich direkt drauf. Habe ich vorhin auch erst nochmal. Kann ich bestätigen, dass es so ist?
Gibt's noch, genau.
Also ansonsten einfach swr.de/Elsa. Und genau, da ist quasi die Übersichtsseite. Da geht's dann zu den ganzen Einzelporträts, zu der Gesamtreportage zum Film.
Genau.
Oder Instagram @swr_heimat_rp. Gibt's ja auch alle Beiträge.
Mich würde jetzt nochmal interessieren, weil ihr habt ja nicht nur die Reportage über die Elsa gemacht. Ihr seid ja schon viel rumgekommen, wie wir auch eingangs schon erwähnt hatten. Auch weltweit. Was war das für eine Art von Reportage für euch? Die war ja jetzt körperlich jetzt nicht so anstrengend, oder?
Die Elsa?
Oder doch?
Das ist auch eigentlich, ja.
War so anstrengend.
Also wo würdet ihr die so einordnen, wenn ihr sie vergleicht mit anderen Reportagen jetzt?
Ich glaube, was ein großer Unterschied war diese Selbsterfahrungsnummer, ne? Also auch im Camper zu zweit dann zu sein, das war halt interessant, ne? Weil es auch, also es war jetzt nicht nur außen, es war nicht nur Betrachtung nach außen, sondern auch nach innen, ne? Dass man halt irgendwie sich dann im Camper liegt und denkt so, eigentlich den Herrn neben mir kenne ich jetzt auch noch nicht so gut, ne? Und jetzt verbringen wir hier irgendwie 24/7 eigentlich miteinander, oder 24/6 waren es ja dann. Und das ist schon interessant, ne? Wenn du einfach den Menschen neben dir nochmal anders kennenlernst, und wir haben uns dann wie so Losungen, also war auch lustig, weil wir wussten so, wenn es jetzt irgendwann köchelt, es ist halt irgendwann, ist halt die, brennt die Luft, ne? Du hast halt irgendwie, irgendwas ist dann, du bist im Stress, ne? Und wir haben uns dann eine Formel zurechtgelegt, die, also wie so ein Codewort, ne? Was wir einfach sagen, wenn jetzt wirklich so die Scheiße am Dampfen ist, ne? Und das war halt, ich verstehe deine Frage nicht, ne? Auf Spanisch. Und dann wusste man, wenn also nur Etienne la Pregunta dann kam, ja, dann war erstmal kurz Mund halten.
Ne? Dann ist erstmal Ruhe im Karton, jeder lässt jeden in Ruhe.
Ja.
Pause.
Und dann wird jetzt auch nicht nachgefragt, ne, was mit dem Kaffee ist oder irgendwas anderes, ne, oder irgendwelche Unsinnigkeiten, die einem halt so in den Kopf kommen. Ne? Oder wo ist der Scheiß, wo hast du das hingelegt? Oder so. Und das ist halt dann schön, ne? Also dann irgendwie, das ist so eine Komponente, ne, die irgendwie dann auch Spaß macht.
Okay.
Ne,
weil, haben dich manche Seiten vom Fabian überrascht, oder?
Nö, es war jetzt nicht schockierend, ne? Also.
Und bei dir so?
Ich werde jetzt auch nichts schockiert. Was soll ich dazu jetzt sagen?
Alles menschlich.
Nee, es war einfach, was ich dann sehr schön fand an den Tagen, auch wenn man dann gerade zum Beispiel den Abend, wo wir den Zeitraffer auf dem Berg gemacht haben, wo man dann einfach sich auch, man richtet die Kamera ein, dann läuft die 3 Stunden und man kann erstmal nicht viel machen. Man darf den Camper, weil wir haben es vom Dach des Campers aus gemacht, haben festgestellt, sobald wir den Camper anfassen, bewegt sich die Kamera oben, also darf man den Camper auch nicht mehr betreten, und dann sitzt man halt 3 Stunden zusammen davor und guckt in die Ferne, eine wunderschöne romantische Situation sozusagen. Naja, aber trinkt dabei ein Bier dann auch mal zum Feierabend und quatscht einfach mal 3 Stunden über persönliche Sachen, über das eigene Leben, über die Erfahrung auch in der Woche, aber auch über das, was bei einem selber drumherum passiert. Und das ist dann einfach cool, wenn man jemanden wieder dann wirklich näher kennenlernt oder auch wieder kennenlernt, wo man merkt, man tickt in bestimmten Sachen gleich, in anderen aber auch ganz unterschiedlich, und bringt sich trotzdem gemeinsam durch so ein Gespräch wieder nach vorne. Und das ist einfach, also das finde ich dann immer faszinierend und beeindruckend und schön, wenn man jemanden trifft, mit dem man das machen kann.
Okay, das heißt, eine weitere Reportage in dieser Form zusammen in einem kleinen Camper ist nicht ausgeschlossen seit diesem Erlebnis.
Oder Tiny House oder was es alles gibt.
Ja, vielleicht irgendwie so in so einer Weihnachtsknusperhäuschenhütte, ne? Ganz schön, so passend zum Winter.
Ja, so das Abschluss noch.
Lebkuchenhütte, so 7 Tage Weihnachtsmarkt oder so.
Das klang ja schon sehr spezifisch. Sind da schon Pläne in die Richtung?
Ausgeschlossen ist es auf jeden Fall nicht.
Also. Jens, falls du zuhörst, könnte ich mir vorstellen, das ist unser Chef.
Also. Das heißt, ihr sucht euch eure Themen auch meistens selbst oder ist es unterschiedlich?
In der Regel suchen wir uns die Themen selber, also auch bei Heimat, aber auch selbst, wenn wir eigene Sachen machen, man sucht sich die Themen selber. Klar gibt es auch dann in der Redaktion auch oder auch von außen, wenn man Aufträge kriegt irgendwo anders, dann kommen Themen auch mal auf einen zu oder man kriegt sie von einem Planer. Also es gibt dann zum Beispiel Planer, die Woche für die ganze Redaktion mit planen, ein bisschen gestalten, welche Themen werden wann gespielt, was gibt es vielleicht auch aus Recherchen in der Zeitung oder von anderen Redaktionen. Dann übernimmt man auch mal Sachen und setzt da an, aber in der Regel guckt jeder von uns, dass er seine eigenen Themen sucht und findet und dann die Menschen anspricht und dann mit denen drehen geht. Ja, okay. Das ist auch das Schöne. Also das wäre schlimm, wenn man das vorgeschlossen hätte. Das hat ja dann nichts mehr mit Journalismus zu tun.
Gibt es da was ganz Bestimmtes, wo du so richtig Bock drauf hättest, da mal einen Dreh zu machen, was sich aber noch nicht ergeben hat jetzt?
Boah. So richtig krass spezifisch eine Sache könnte ich jetzt nicht direkt.
Ja, ich will mal so einen Parabelflug machen, ne? Ich habe so richtig Bock auf so Weltraum und so, ne? Also mit so Astronautengeschichten hätte ich Bock. Okay. Fliegen insgesamt, ne? U-Boot fahren habe ich auch mal richtig Lust. Bohrinsel.
Bohrinsel wäre auch spannend, ne?
Bohrinsel. Ja, es gibt ja 1000 Sachen, ne? Da kannst du anfangen. Es gibt so viele Sachen, die irgendwie Spaß machen, ne? Also ich meine, jetzt hier ESA unterwegs zu sein, ist natürlich eins. Es gibt ja so viele.
Was ich immer sagen kann, was immer so ein bisschen komisch klingt vielleicht, was ich super spannend finde, ist Krisen- und Kriegsberichterstattung. Und da arbeite ich so langsam so ein bisschen hin, dass es vielleicht Stück für Stück immer mehr wird in bestimmte Gebiete. Und da würde ich gerne auch weiter das Ganze verfolgen. Das ist, finde ich, super spannend und super wichtig. Und das macht man dann halt nicht jeden Tag, aber halt neben seiner normalen Arbeit und auch den schönen Geschichten baut man dann sowas eben auch einfach ein.
Ja. Habe ich gar keinen Bock drauf. Nee, aber das ist ja jedem sein eigenes Ding, ne? Also weil ich immer denke, warum, ne? Also die Leute kommen ja auch, das macht ja auch was mit dir, ne? Also genauso wie eine Elsa was mit uns gemacht hat, ne? Bist du ja auch im, also wenn du irgendwie als Mensch mit irgendwie ein bisschen Empathie und was durch die Welt gehst, dann ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf hätte, weil ich glaube, das wird mich einfach zu krass mitnehmen, ne? Also das Leid um dich herum zu sehen, dann kommst du am besten noch irgendwie mit so einer Delegation da eingesegelt, ne? Und kannst eigentlich auch nichts machen, ne? Und ja, weiß ich nicht. Also dann doch lieber Elsa.
Schönes Schlusswort, würde ich was sagen. Also ihr habt noch irgendwas, was ihr den Hörern, Hörerinnen gerne mitteilen möchtet?
Nee, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, wir freuen uns einfach, wenn ihr mal euch das Projekt anschaut und auch sonst irgendwie Rückmeldungen gebt und so. Ich meine, es lebt ja immer, es ist ja nicht nur ein Einbahnstraßengeschäft, ne, wo man immer dann sagt, so hier machen wir mal, guckt mal und dann seid ruhig, sondern es lebt von der Interaktion. Und wenn wir irgendwie auch Themen oder was, irgendwelche Ideen bekommen von außen, freuen wir uns immer.
Und, genau, wie kann man euch am besten persönlich erreichen?
Das ist die 0049 für
mich. Was ist das einfach? Also
oder heutzutage Instagram einfach.
Instagram, also natürlich über Instagram. Mhm. Wir sind beide selber so auf Instagram, aber am einfachsten ist natürlich, gerade auch wenn es Themen gibt, einfach SWR Heimat RP auf Instagram oder halt online. Da stehen die Kontaktadressen, darüber kann man uns dann anrufen, per Mail schreiben, per Instagram, per Chat einfach anschreiben und dann antworten wir auch auf alles. Also
super.
Schön. Ja, vielen Dank, dass ihr gekommen seid.
Dankeschön.
Und für das tolle Gespräch.
Und danke für die Reportage.
Ja.
Tschüss.
Mainz gehört. Der Podcast. Für, über, in Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.